und herzlich willkommen bei Alles Lab, dem Fantasy-Lab-Podcast. Heute mit dabei haben wir zwei Gäste, einmal den Björn und einmal den Nico. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi, grüßt euch.
Und Tom ist natürlich auch dabei. Hallo Tom.
Guten Abend.
Genau, wir sind Alex und Tom und führen heute durch die Moderation, so wie immer. Und unser heutiges Thema wird sein Lab-Anfänge. Letztes Mal hatten wir, oder Ende der letzten Male, die Orga-Seite beleuchtet, was Orgas alles so beachten wollen, wenn sie Lab-Neulinge dabei haben. Und diesmal haben wir zwei komplett unbeleckte Frischlinge am Start, die den Schritt in dieses Hobby wagen wollen. Womit wir natürlich bei der ersten brennenden Frage sind, und ich fange gerne mit Björn an. Björn, was hat dich dazu bewogen oder gebracht, mit so einem Hobby mal anzufangen?
Im Prinzip mehreres. Ich fand die Idee eigentlich immer schon irgendwie interessant und witzig. Man hat halt nur irgendwie so am Rande davon gehört oder in Filmen gesehen oder so. Und gereizt hat mich das schon immer irgendwie so ein bisschen unterschwellig, hatte aber jetzt nie irgendwie persönlichen Kontakt damit und insofern auch nicht irgendwie groß Leute um mich rum, mit denen ich das mal hätte ausprobieren können. Und dann, ja, bin ich halt auf dich, Alex, gestoßen und dann haben wir halt, habe ich noch deine Freunde kennengelernt und dann finde ich es sehr interessant, das mal darüber auszuprobieren. Jetzt habe ich endlich mal die Gelegenheit dazu. Und ja, bin sehr gespannt, was da alles so auf mich zukommt.
Mhm. Hat ja auch was mit Theater zu tun. Hast du Theater- oder Schauspielvorerfahrung?
Nicht im eigentlichen professionellen Sinne. Ich habe eher sowas wie Bühnenerfahrung. Ich mache Musik. Ich habe aber auch immer schon irgendwie so Theaterkurse, wenn ich mal sowas hatte, Wahlpflichtkurs oder so, Musical-Darstellungen habe ich auch immer sehr gerne mitgemacht und liegt mir irgendwie und da gehe ich so ein bisschen drin auf.
Was reizt dich an dem Aspekt Fantasy?
Gute Frage. Also der Aspekt Fantasy bietet natürlich einfach die Möglichkeit, so komplett mal in eine andere Welt abzutauchen und dem Alltag zu entfliehen. Mal was Buntes, Lautes vielleicht ausprobieren oder ja, einfach so ein bisschen verrückt sein. Was man halt sonst nicht unbedingt im Alltag ausleben kann, kann man dann da vielleicht mal ausleben. Mhm. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Einfach so ein bisschen dieser Gedanke von, ich schaffe einen bunten, verrückten kleinen Ausgleich zum grauen Alltag, sagen wir so.
Alles klar, danke. Und auch die Frage an Nico, was war dein Impuls, mit diesem Lab anzufangen?
Das hat sich sehr spontan ergeben. Ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, wie Björn eben auch schon gemeint hatte, und hatte aber nie einen Freundeskreis oder einen Bekanntenkreis, der da in die Richtung jeweils gegangen wäre. Deswegen hat sich das für mich eigentlich nie ergeben. Grundsätzlich in Neugier oder Interesse war da schon da. Aber dass ich jetzt tatsächlich auch sage, ich würde es mal aktiv ausprobieren, es kommt daher, dass meine gute Freundin Lee eben irgendwann den Tom vorgestellt hat und hat gesagt, das ist meiner und wir werden jetzt öfter miteinander zu tun haben. Und Tom hat dann tatsächlich auch dann gefragt, ob jemand von uns im Freundeskreis Lust hätte, einfach mal auf eine Einführungsveranstaltung zu gehen zum Thema Lab und auch, was machen NSCs. Und da war ich dann eigentlich schon interessiert. Und nachdem ich jetzt eben auch wahnsinnig viel Spaß dran habe, mich in Lore einzulesen aus verschiedenen Universen, also ich habe auch mit Fantasy, Sci-Fi und ja, sehr vielen Universen immer viel zu tun gehabt. Und es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich da reinzuversetzen. Und dementsprechend finde ich auch den Gedanken, das tatsächlich auch einfach mal live zu machen, ziemlich, ziemlich cool. Genau, das hat sich also tatsächlich eher, es war halt eine Gelegenheit und die habe ich jetzt einfach mal beim Schopf gegriffen und ich bin sehr gespannt, wie das sich noch entwickeln wird.
Hm. Hast du vorher dann so einen Tabletop gemacht oder irgendwie so?
Bei Tabletop ist es ähnlich, hatte ich immer Interesse dran, habe ich bis vor kurzem nicht gemacht. Jetzt war ich in der ersten Tabletop-Runde und hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Ich meine, ich bin ein Mensch, der viel Spaß dran hat und dem es auch nicht schwer fällt, über Imagination sich in irgendeine Welt reinzuversetzen, überhaupt nicht. Und nachdem mir das relativ einfach fällt, war es auch nicht weiter schwer, da in die Welt bei einem Tabletop oder in den Pen and Paper abzutauchen. Und deswegen glaube ich, dass es auch beim LARP ähnlich sein wird. Ist jetzt nochmal ein bisschen die Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es am Anfang auch viel Beobachten ist und man schaut eben auch, wie verhalten sich die anderen SpielerInnen eben, wenn man auf einem Con ist. Aber ich denke mal, dass ich da auch nicht großartig Probleme haben werde. Deswegen freue ich mich da eigentlich auch schon so ein bisschen drauf.
Hm. Welche Fragen sind dir denn schon beantwortet worden tatsächlich?
Du meinst jetzt quasi bei dem Einführungstreffen, das wir hatten?
Zum Beispiel, oder du wirst dich ja mit dem Thema LARP, bevor du auf eine Einführungsveranstaltung gehst, oder mal so ein Meet and Greet, wie man das heute so im wundervollen Neudeutsch sagt, irgendwie damit mit dem Thema beschäftigt haben. Und dann werden ja meistens so Fragezeichen im Kopf auftauchen, die du irgendwie für dich beantwortet haben wolltest. Welche davon sind denn schon beantwortet worden?
Also tatsächlich, was ich mich gefragt habe, ist, es gibt ja Situationen auch auf einem Con oder auch generell beim Thema LARP, da möchte man sich vielleicht unter anderem entziehen. Also für mich als Neuling ist halt so ein bisschen der Gedanke, der ist schon etwas, ich sag mal, nicht gruselig, das wäre ein zu großes Wort, aber der ist so ein bisschen abschreckend, ist, okay, wie verhält man sich, wenn man gerade aus einer Situation raus möchte? Ich meine, ich glaube, so Situationen kennt man auch aus dem Alltag. Ja? Es gibt Situationen, da fühlt man sich nicht wohl oder man weiß nicht, wie man sich verhält. Und das ist ja eigentlich auch vollkommen legitim und auch ein Stück weit, denke ich, einfach normal, dass man nicht immer weiß, wie verhalte ich mich jetzt. Und das war eben auch mit einer der Fragen, die ich gestellt habe. Und es wurde mir dann eben auch erklärt, gerade zum Beispiel dieses Symbol der gekreuzten Arme jetzt zum Beispiel, also vor der Brust die Arme kreuzen, dass man damit quasi signalisiert, hey, ich bin jetzt gerade quasi einfach nicht da. Interagiert nicht mit mir, ich bin quasi für diese Szene, die ihr gerade spielt, nicht relevant. Und schon mal dieses Wissen, dass man so ein Werkzeug hat und da vermitteln kann, hey, ich bin da gerade jetzt total raus und dass das eben auch was Universelles ist, ist für mich persönlich jetzt auch schon mal sehr entspannend, sage ich mal. Ja, das war das eine, was mich schon noch ein bisschen umgetrieben hat. Auf der anderen Seite, was mich dann eben noch beschäftigt hat, also ihr werdet merken, bei mir geht es viel darum, wie verhalte ich mich, was sind meine Erwartungen, aber was sind vor allem auch die Erwartungen von anderen, weil wenn man was nicht kennt und vollkommen frisch in einem Bereich ist, hat man ja doch, oder haben viele Leute ja doch irgendwie das Bedürfnis, dass man da ja eine Art von Sicherheit hat und dass man aber auch dazu natürlich nicht für die anderen Spieler die Immersion jetzt bricht oder ähnliches. Und das war das, was ich mir nämlich auch gedacht habe. Wurde mir aber auch schon gesagt, ja, wir sind da nicht so super streng, weil wir sind, wir machen LARP und kein Reenactment. Mhm. Das heißt, auch diese Furcht oder diesen Gedanken, den ich hatte mit, oh Gott, hoffentlich hole ich mir jetzt kein Kostüm oder irgendwas, wo sich alle vollkommen an den Kopf fassen und sich denken, okay, das ist jetzt, passt ja gar nicht rein, das wurde damit auch schon genommen. Weil ich meine, im Grunde ist es ja genau das, ne? Also man hat ja eine Welt, die nicht historisch auf was Reellem basiert, das man nachstellen möchte, sondern man schafft ja was komplett Eigenes. Mhm. Und da hat man ja zu einem gewissen Grad auch einfach sehr viel mehr Freiheit. Ich meine, es ist klar, dass man jetzt nicht unbedingt mit einem Smartphone rumläuft, das ist klar. Aber es ist jetzt nicht so wie, weiß nicht, im Reenactment, dass man, weiß ich nicht, das 11. Jahrhundert darstellt und dann wird angeschaut wird, wenn man dann irgendwie aus dem 9. Jahrhundert was mitbringt. Ne?
Die Borte ist nicht handgemacht und unter Wasser mundgeklöppelt, aus einer seltenen Merino-Schafwolle importiert aus Italien.
Genau. Und
aus
ja, genau. Und ja, also das sind tatsächlich so die Sachen, die mich umgetrieben haben. Und genau, also ich meine, Das nächste ist, und das wird mich noch sehr interessieren, und ich glaube, da gibt es auch keine universelle Antwort drauf. Das ist eher so ein Erfahrungswert, das muss man selbst erleben, ist, welche Rolle passt denn überhaupt zu mir? Und ich habe relativ schnell gemerkt, es gibt so ein paar Ideen, die ich habe und auch habe von Rollen gehört, mit denen ich mich wahrscheinlich gut identifizieren könnte. Aber wie es sie letztendlich wirklich ist, diese Rolle zu verkörpern, das weiß man, glaube ich, dann am Ende wirklich erst, wenn man es macht.
Okay. Björn, wie ist denn das bei dir mit den schon beantworteten Fragen? Gab es so die ein, zwei Knallerfragen, die du sagtest, oh mein Gott, ich kann nicht mehr schlafen, wenn ich diese Fragen nicht beantwortet habe, bevor ich auf so eine Veranstaltung fahre, muss ich das beantwortet haben, weil sonst, nein, ich gehe da nicht hin, die sind alle komisch.
Naja, also komisch würde ich sowieso schon mal nicht sagen, weil ich bin ja einer, der das auch gerne mal ausprobieren wollen würde. Von daher müsste ich mich sehr selber schon dazu zählen zu den komischen. Und was für mich auf jeden Fall wichtige Fragen waren, ganz am Anfang, so als neulich, als kompletter Neuling, der noch nie was mit der Szene zu tun hatte und auch noch nie mit Leuten aus der Szene zu tun hatte, sind erstmal so ganz essentielle Sachen. Was gibt es überhaupt alles für Möglichkeiten? Einfach überhaupt erstmal das Spielfeld kennenlernen, so ein bisschen, und die Möglichkeiten abklopfen. Und dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen gucken, in was für eine Gilde oder in was für eine Gruppe komme ich da rein? Was gibt es da schon so ein bisschen für Regeln oder wo haben die sich so selber einsortiert? Macht es vielleicht Sinn, wenn ich da komplett in eine andere Richtung gehe oder wenn ich da eher so ein bisschen mitmache? Also, das sind ja schon mal so ein bisschen recht kriegsentscheidende Fragen, dass man sich da nicht für den Einstieg was völlig Kompliziertes auch aussucht oder so. Sonst ist das, glaube ich, schnell frustig.
Ja, der beliebte Halbgott, Engel, Dämon, Drachen, inneren Drachenherz und unverwundbar.
Genau.
Und wichtig, Ironie auf, deine Eltern sind von Orks getötet worden. Du bist der letzte Überlebende deines Dorfes. Du bist ausgezogen, um Rache zu nehmen. Bitte tu das exakt nicht.
Ja.
Bitte, bitte, bitte. Komm einfach aus normalen Verhältnissen.
Ja, genau. Also einfach so dieses Feld so ein bisschen für sich einzugrenzen, auch wo will ich mich eigentlich einsortieren? Das sind so Fragen, die ich mir gestellt habe und dann halt aber auch ja eben mit Alex und ihrer Gruppe so ein bisschen klären konnte für mich. Aber es gibt auch noch ganz viele offene Fragen tatsächlich.
Okay.
Genau, die werden wir gleich auch angehen. Vielleicht ist es beruhigend zu wissen, dass man erstmal low-key anfangen darf.
Ja, also was für mich auch so ein ganz großer Unsicherheitsfaktor noch war, wenn ich jetzt eine Rolle mir überlege, wie doll und wie umfangreich muss ich die eigentlich im Vorfeld schon ausarbeiten und so. Und als ich dann gehört habe, muss gar nicht so unfassbar viel sein, was man da schon vorbereitet haben muss. Das kann sich auch so nebenbei und beim Spielen auch so ein bisschen weiterentwickeln, alles. Das ist schon mal für mich so ein Unsicherheitsfaktor, der dann wegfällt.
Genau.
So, ne? Da kann man dann erstmal so ein bisschen entspannt bleiben und ja, gucken auch, was kommt auf mich zu.
Genau. Das war erstmal ein Tipp unserer Gruppe, zu sagen, sollst nicht Sklave deiner eigenen Regeln werden. Das könnten wir, glaube ich, auch generell, glaube ich, Anfängern auch mit an die Hand nehmen. Es spricht nichts dagegen, Sachen auch nochmal umzustoßen oder zu verändern, wenn man sieht, dass ein Konzept nicht gut funktioniert. Wenn man sich vornimmt, dass man jemanden spielt, der total raged und wegen jeder Kleinigkeit ausflippt und man merkt nach dem fünften Con irgendwie, oh, dieses Ausflippen ist nichts für mich, dann ist es auch vollkommen okay, was anderes zu nehmen. Und Hauptsache, ihr findet euren Spielspaß. Das finde ich mal ganz wichtig. Und an zweiter Stelle kommt natürlich auch der Spielspaß von anderen, finde ich, weil man spielt ja auch dieses Spiel mit anderen zusammen. Aber sich da unter Druck zu setzen, zu sagen, ich habe jetzt voll das geile Konzept und das ist meine Sprache und das ist mein Hintergrundland und das ist meine Rasse oder, ne? Ich kann da meinen Familienstammbaum 10 Generationen zurückwärts irgendwie noch aufsagen. Das braucht erstmal keiner.
Ich glaube auch einfach, das ist auch ein Prozess. Ich meine, gerade Spielende, die jetzt schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten dabei sind, das kommt ja auch nicht erst seit gestern, ne? Das ist ja
Nee,
auch eine Entwicklung mit der Lore und wen verkörpert man? Und ich bin mir sicher, da wird es ja auch Charakterentwicklung geben oder ähnliches. Das muss ja jetzt nicht am ersten Tag sein, ne? Also das kommt ja dann.
genau. Und auch Klamotten müssen nicht am ersten Tag irgendwie alles stehen. Und dass jemand nicht sagt, ich spiele schon mal den König mit 30 Mann Gefolge, so ungefähr, das kriegt dann noch nicht mal ein Altlaber richtig hin. Also von dem Aufwand her, ne? Also das zu überlegen, es muss irgendwie transportabel sein, es muss irgendwie bezahlbar sein, umsetzbar sein und so weiter. Und ich glaube, einfach erstmal auf eine Con zu kommen und zu sehen, wie läuft das da, was du schon sagtest, Nico, man lernt ja auch am Modell. Ne? Das heißt, sich mal umzuschauen, zu sagen, okay, was machen die anderen, oder halt, wenn man eine Gruppe vielleicht dabei hat oder Leute, mit denen man mal kurz austauschen kann, zu sagen, sag mal, ist das normal? Oder einfach so eine Rückversicherung zu haben. Ich meine, normal sind wir da alle nicht, das wissen wir ja inzwischen, aber zu sagen, so macht man das so, oder wie mache ich, wie du sagtest, wie mache ich das, wenn ich jetzt mal ganz kurz, ne, ich muss mal irgendwo hin, will jetzt aber nicht über Schlachtfeld rennen und sowas, dieses Zeichen, ich kreuze die Arme über dem Kopf oder vor der Brust und dann bist du im Prinzip invisible, ist ja auch schon mal eine Hilfe.
Genau, und es ist halt eben auch gut zu wissen, dass es sowas gibt. Ich meine, das war, ich mich jetzt nochmal erinnert, das war auch die andere Frage, die ich auch jetzt konkret, glaube ich, an dich gestellt hatte, Tom, wie man denn auch, gerade wenn es sehr immersiv ist und wenn man einfach vollkommen in der Rolle ist, wie unterscheidet man gerade auch in der Kampfsituation, ist das Schauspiel oder ist das echt? Und da hattest du ja auch eben erklärt, was für ein Spruch war es, einfach Sunny, einfach Sunny?
Der Sunny. Wenn du Feldscher oder Heilkundiger oder Heiler rufst, bist du im Spiel? Ist das ein Spiel, ist es quasi ein Spielwunsch oder eine Spielmöglichkeit, wenn du Sanitäter, Arzt rufst, dann ist das eine Outtime-Geschichte und das sind einfach eines der Kommandos, die es im Lab normalerweise so gibt. Dann weiß jeder, alles klar, es geht hier gerade um eine Outtime-Verletzung, da ist sein Arm ab oder irgendein Bruch oder was weiß ich. Genau, ja.
Und auch ein Command, den man allerdings leicht verwechseln kann, ist der Unterschied zwischen Halt und Stopp. Stopp ist meistens ein Outtime-Begriff, wo du sagst, ich stoppe wirklich die Situation und alle freezen im Prinzip, weil wenn jemand laut Stopp ruft, ist das meistens wirklich ein Zeichen, dass die Szene unterbrochen wird, gerade im Kampf. Was wir letztens schon mal angesprochen haben, meistens im Kampf versuchen dann Leute sich einfach hinzusetzen, hinzuknien, dass man sieht, wo es eigentlich gerade die Unfallstelle wirklich passiert. Wenn man da mit dem Arm winkt, kann man besser geholfen werden. Und bei einigen Cons darf man ja auch angeben, bin ich Ersthelfer, bin ich Sanitäter, bin ich Arzt, dass die Leute auch da natürlich eine Versorgungsimpuls setzen dürfen und zu sagen, ich komme schnell rüber, guck mir dann an, hast du Knöchel verstaucht oder irgendwas passiert. Ja, und das soll natürlich auch Sicherheit geben, zu sagen, habe ich den jetzt wirklich verletzt? Nachher bist du so entsetzt, weil derjenige das so krass ausspielt, dass du denkst, ach du Scheiße, mein erster Schwertstreich ist direkt irgendwie ins Fleisch gedrungen. Und das sind so Signale, die dann hoffentlich für eine gute Rahmenbedingung sorgen, dass alle ihren Spielspaß haben. Und wir freuen uns natürlich über gut ausgespielte Treffer.
Ja, klar. Ich habe tatsächlich auch noch aktuell eine Frage mitgebracht, beziehungsweise mitgebracht, das ist zu viel gesagt, die habe ich jetzt die letzten 5 Minuten.
Ja, das hoffen wir ja. Dann fangen wir gerne mit den offenen Fragen an, Nico. Dann hau deine erstmal raus.
Genau, also ich meine, wir haben das Thema, glaube ich, mal kurz angesprochen, aber ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, war auch relativ viel, was wir da an Infos bekommen hatten, weil ich hatte da auch nochmal mit dir, Tom, drüber geredet, das Thema Händler, also Händler auf LARP und was, weil grundsätzlich, ich muss sagen, gerade als NSC oder so als Anfang, ich wäre mit einer einfachen Rolle jetzt erstmal voll und ganz zufrieden. Dann kam irgendwann dieser Händler-Gedanke. Nachdem ich bin auch großer Terry Pratchett-Fan, muss ich dazu sagen. Und treibt sich selbst in den Ruin. Schnapper, großartiger Charakter. Wurde mir auch gesagt, da gibt es schon welche, die auch recht beliebt sind an Charakteren bisher. Meine konkrete Frage jetzt dazu ist es, gibt es so eine Art Ingame-Währung? Also könnte man tatsächlich rein theoretisch sagen, ich bin jetzt hier auf dem Con unterwegs und habe es mir zum Ziel gesetzt, ich bin halt ein windiger Händler und ich probiere den Leuten halt einfach das Ingame-Geld aus der Tasche zu ziehen. Ist das eine Möglichkeit? Also theoretisch, ne?
Ja, gibt es. Es gibt in den Mittellanden tatsächlich also überhaupt im Fantasy Lab gibt es eine Währung. Es gibt das klassische Kupfer, das Silber, das Gold und je nachdem wie viel und das ist tatsächlich landesunterschiedlich, gibt es was du davon kaufen kannst. Also das Land, was wir so bespielen, da hast du, das Bier ist ein Kupfer und mit dem Silber tatsächlich kommst du eigentlich einen Monat aus als einfacher Landwirt oder als einfache Landwirtin. Und das Gold ist so mal das locker ein Jahresgehalt oder mehr, weil das ist ja, das ist schon schwer zu verdienen, dass du das auch wirklich mal eine Goldmünze in der Hand hast. Es gibt in den Mittellanden tatsächlich eine gemeinsame Währung. Es gibt dieses mittelländische Geldsystem. Damit kannst du überall bezahlen. Ich habe aber auch schon Holztaler gesehen, also die waren dann geschnitzt und sowas. Also die sind dann, haben eine andere Währung. Und das, gerade das ist das eines der spannenden Geschichten, man diesen Handel, wie viel ist was wert, wie viel gibt man für was aus und was ist denn lokal vor Ort auf der jeweiligen Veranstaltung eigentlich, was bezahlst du fürs Bier, als Beispiel jetzt, ja.
Da haben sich ganze Sammelhobbys drum gerankt. Schönen Gruß an Berlin, ich nenne es den Namen nicht an dieser Stelle, glaube ich, die größte Münzsammlung, die Laper je gesehen haben, weil auch viele Länder ihre eigenen Münzen drucken lassen sozusagen oder gießen. Früher haben wir sie noch selber gegossen mit Zinn teilweise, also Minusschalen hergestellt, also so Förmchen hergestellt. Die kann man inzwischen auch industriell machen lassen und es gibt so schöne, tolle Münzen. Also wirklich, da gibt manche Horten, die ihr Leben lang und sagen, die gebe ich nicht her. So, ne? Und dann gibt es diese mittelländische Bienchen- und Blümchenwährung, nenne ich sie gerne, weil auf diese eine, auf der Kupfermünze auf der einen Seite eine Biene drauf ist und auf der anderen Seite eine Blume. Ich finde es super toll, dass sich das jemand ausgedacht hat. Und die gibt's im Internet zu kaufen. Natürlich ist das ein Realwertgeld und lustigerweise ist, glaube ich, das Kupfer das teuerste, wenn man sich die so im Zehnerpack kauft. Ich denke wohl mit dem Material zusammen natürlich. Also natürlich kein Gold und kein Silber, sowas wie Messing.
Dann gibt es einen Punkt, kann man noch einfügen. Und dann ist es natürlich auch so, wenn du, je nachdem, wie lange dieses Land in dem Kontext besteht, im Mittellande-Kontext, kann es halt sein, dass du verschiedene Varianten oder wir nennen das Varianten der gleichen Währung hast. Also die Bilder auf den Währungen sind unterschiedlich. Je nachdem, welche Königin auf dem Thron sitzt, wird halt pro Königin quasi ein neues Emblem auf die Münze gedruckt.
Zusätzlich. Ja, es gibt wirklich schöne Sachen. Und lustigerweise sind eigentlich die ärmsten Leute, die eigentlich, glaube ich, ärmer sein sollten als alle anderen, immer irgendwie die reichsten. Also seitdem ich irgendwie so Lumpenpack spiele, ich war, glaube ich, noch nie so reich wie da, so mit Musik machen oder Handlesen, was wir da gerade alles so in dieser Gruppe so machen oder rumzocken, einfach Karten spielen und so weiter. Da kriegst du ganz schön viel. Natürlich, manche spielen auch Händler, die machen sich total liebevoll die Mühe, Outtime irgendwelche kleinen Süßigkeiten zu bereiten und dann machen sie sich so einen Bauchladen und gehen dann durch die Gegend und verkaufen in Anführungsstrichen das für Intime-Währung, aber einfach nur fürs Feelgood, ne? Also das gibt eine so schöne Bereicherung, das ist fantastisch. Und die Leute, die natürlich eigentlich Geld haben sollten, Ritter, Adelige und so weiter, die haben ja eigentlich in Time kein Einkommen, die bezahlt ja keiner. Ne? Die Armen müssen sich dann wahrscheinlich Geld kaufen oder Gold kaufen, um es dann ins Spielvolk zu bringen.
Ja, aber das stelle ich mir halt gerade auch sehr, sehr reizvoll vor. Und auch gerade, wenn man sagt, man will ja auch eine lebendige Spielwelt haben, da ist es bei mir auch in der Fantasie schon so, dass du schon an, jetzt nicht an jeder Ecke, aber schon auch deine Orte hast, wo Händler einfach stehen oder auch Straßenverkäufe und da halt einfach ihre Waren verbieten.
Ne?
Und das finde ich halt genau das, was es eben dann auch lebendig macht. Ich meine, nur jetzt um irgendwie einen Vergleich zu haben, ich meine, LARP ist ja für mich komplett neu, aber jetzt zum Beispiel, wenn man auch ein PC-Rollenspiel nimmt, ne, und dann eine offene Spielwelt hat und du siehst, okay, hey, da wird nichts verkauft oder es ist so leer, dann fühlt sich das halt einfach falsch an. Und ich glaube, deswegen ist es gerade auch schön, wenn man viele Leute hat, die, ich sag mal in Anführungszeichen, diese kleinen Rollen besetzen und halt einfach die jetzt nicht der Held sind, der oder großer Krieger, Kriegerin, haben wir nicht. Und da muss es natürlich auch viele geben, die einfach, wie du sagst, halt einfach so ein Feel-Good-Level einfach nach oben treiben.
Ja. Ja, wenn wir nur einen Haufen Anführer quasi haben, dann wird das ein bisschen
Ja.
hohl, sondern wir müssen ja auch ein paar Leute, sozusagen normale Menschen.
Jetzt mal tatsächlich noch eine etwas bürokratische Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel einfach so ein, weiß ich nicht, Süßigkeiten verkauft oder irgendwas anderes oder meinetwegen, weiß nicht, ob es das gibt, aber Brötchen, keine Ahnung. Wie ist es mit Lebensmittelsicherheit? Ist das auch ein Behördending oder so? Weil so aus meiner Gastro-Erfahrung ist, gibt es irgendwie super viel zu beachten. Ist das dann bei euch auch so oder? Nee?
Das ist Vertrauenssache aus meiner
Okay.
Erfahrung raus. Du bietest ja auch Leuten, die zu deinem Lager kommen, auch gern mal was zu trinken an.
Ja,
Und die
klar.
hoffen natürlich drauf, dass du ihnen, was du ihnen da eingießt, jetzt nicht irgendwie der selbstgepanschte mit Ethanol ist oder so,
Ja.
sondern dass du da dein Wein, dein Whisky, es gibt natürlich also alkoholische und non-alkoholische Getränke, dass du da halt auch vorher sagst, übrigens hier ist Haselnuss drin oder sonst irgendwas.
Ja, klar.
Oder manche gehen das als Disclaimer oder wenn du selber Unverträglichkeiten hast, einfach mal so fragen kannst nach dem Motto, ich bin aber gegen den Strauch der Hasel nicht so ganz, ne? Und auf gut Glück, wo wir ein bisschen kulanter sind, ist auf jeden Fall das Thema Heiltränke. Es gibt es natürlich auch, dass dir jemand ein Fläschchen reicht und mit einer Flüssigkeit drin und sagt, hier, trink, junger Recke, dann schließen sich deine Wunden. Du bist nicht gezwungen, das zu trinken, weil man nie genau weiß, was da drin ist. Das könnte Tintenwasser sein. Es könnte natürlich das köstlichste Getränk der Welt sein, was auch immer.
Gut, auch nicht.
Aber auch da gilt, ich tue so, als ob und lass das
Ja,
ganze Ding
klar.
neben meinem Ohr so langsam in der Erde versickern. Das muss man nicht. Aber wenn es halt nur um Genussmittel gibt, zählt da so ein bisschen die Vertrauensbasis.
Nee, klar. Nee, es war auch eher darauf bezogen, ob da irgendwie Behörden bei euch irgendwie so sind, aha, ihr, das ist ein Gewerbe oder was weiß ich, oder da müsst ihr dies und das einhalten. Das war tatsächlich so eher der Hintergrund meiner
Das
Frage.
müsste Tom eventuell beantworten, wenn ihr eine stehende Küche hattet auf dem letzten Con, ob da irgendwie was am Start war.
Die Antwort ist sehr einfach. Alles, was irgendwie mit Kochen zu tun hat, braucht einen Lebensmittelausweis. Also sprich diese, das ist ja diese Belehrung, die du bei der Behörde machen kannst. Das ist irgendwie dieses Tagesding hier. Aber das haben tatsächlich nur die Leute, die halt in der Taverne stehen und so weiter, weil die einfach mit Lebensmitteln zu tun haben.
Ja,
Die
klar.
Geld generieren.
Ganz
Weil ich meine,
simpel.
wenn du an deinem Lagerfeuer stehst und gerade dir irgendwie ein Würstchen über dem Grill machst und jemand, ne, und du bietest dem was an, das ist dann auf eigenes Risiko. Wenn du dir dann von jemandem dann Lebensmittelvergiftung holst, weil die Würstchen schon 3 Tage in der Sonne
Naja,
lagen,
gut.
gäh.
Schwierig.
Also solche Rollen, ist das tatsächlich dann noch eher Domäne von SpielerInnen oder ist das eher für NSCs gedacht? Oder kann man das pauschal gar nicht so sagen?
Was die Taverne?
Genau, also Tavernen jetzt zum Beispiel oder eben Händler oder Straßenverkäufe, so kleinere. Gibt es da irgendeine Tendenz oder ist es bunt durchgemischt?
Das ist sowohl als auch. Bei uns ist es zum Beispiel so, also auf der letzten Veranstaltung, wir hatten die Händler waren alles NSCs. So.
Okay.
Wir hatten quasi eine Rollenbeschreibung für die DarstellerInnen und entsprechend dem haben sich die Leute beworben und gesagt, hey, coole Idee, ich habe hier übrigens folgende 10 Ideen. Dann gab es irgendwie einen fahrenden Sackfetthändler. An dieser Stelle eine Interimwerbung. Sackfett hält den Sack fett. Garantiert.
Ja, wow.
So, Entschuldigung, das musste jetzt sein an die Leute, die wissen, was es ist. Viel Spaß, ihr wisst genau, euch habe ich gemeint. Ansonsten, da kannst du halt von allem irgendwie Leute, die irgendwie sagen, hey, ich brühe dir einen Kaffee auf und dann vor deinen Augen einfach Wasser heiß machen mit dem Gaskocher oder irgendwas. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die den türkischen Kaffee dir anbieten und so weiter. Also da kannst du alles machen.
Schön.
Wichtig ist halt, das ist ja mal eine Absprache zwischen den beiden Spielenden, also sprich der Person, die anbietet und die Person, die es abnimmt und was dafür gezahlt wird. Das ist ja mal eine Outtime-Absprache und eine Intime-Absprache, logischerweise, und entsprechend dem funktioniert das.
Okay.
Ja, obwohl so kleine Snacks als Sp auf von Spielerseite häufiger mal angeboten werden als eine ganze Küche. Eine ganze Küche auch mit Planung und wirklich real, wirklich viel Geld ausgeben zu tun hat und du versorgst nicht einfach mal so random ein paar Leute auf dem Con, während du halt sagst, ich mache einen Süßigkeitenwarenladen oder ich habe eine kleine Käseauswahl oder drei Würstel da hängen und gebe mich als Wurstverkäufer auf oder was auch immer. Das ist, glaube ich, angenehmer umsetzbar für den Geldbeutel. Ne? Mhm.
Genau.
Ich würde gerne den Björn fragen, was so eine seiner Fragen erstmal ist, die er noch so im Kopf hatten.
Spontan stehe ich gerade so ein bisschen auf dem Schlauch.
Haben wir dich schon so gut vorbereitet?
Ja, tatsächlich. tatsächlich durch die ganzen Vorgespräche habe ich jetzt nicht mehr so furchtbar viele offene Fragen.
Nee.
Das ist dann wahrscheinlich, geht das eher so ein bisschen in die Detailrichtung. Was ich jetzt zum Beispiel ganz spannend fand, war dieser Gedankenansatz von mit dem Bauchladen durch die Gegend ziehen und was weiß ich, wie viele verschiedene Möglichkeiten hat dann quasi ein einzelner Charakter sozusagen. Also wenn ich jetzt so eine Landstreicher-Gaukler-Rolle habe, wie frei bin ich dann trotzdem noch irgendwie Kämpfe zu machen und ja, keine Ahnung, vielleicht auch noch selber Handel zu betreiben oder lädt man sich damit zu viel auf? Sollte man sich eher auf ein, zwei Spezialitäten festlegen? Was denkt ihr dazu so?
Ich würde das ausprobieren, ganz ernstlich. So, ich kann mir vorstellen, dass man natürlich, dass du viel ausprobieren möchtest und nicht erstmal sagen willst, ich bin jetzt hier nur an dieses Zelt und ich bin jetzt hier der Schuhputzer irgendwie gebunden und machst den ganzen Con nicht anderes, während drüben voll die Party abgeht und denkst, oh, ich würde gerne mithauen. So, und deshalb ist ja dieser Erstcon, den du vielleicht hast, auch dazu da, das auszuprobieren. Das heißt, wenn du dich mit einem einfachen Schwert ausstatten magst oder mit einer Axt oder was halt alles, ne? Einfach sagt, ey, ich will das mal ausprobieren. Warum nicht auch einen wehrhaften Händler spielen? Warum nicht auch einen wehrhaften Baden zum Beispiel spielen? Bei uns gibt es halt auch den einen oder anderen, der halt in der Gruppe auch mal handgreiflich wird. Und das heißt nicht, dass du nur eines können musst. Das manchmal hängt es davon ab, wenn du kämpfen können willst, vielleicht vorher mal trainiert zu haben oder vorher mal geguckt zu haben, wie fühlt sich das denn an mit so einem Schwert oder was ist der Unterschied zwischen Kurzschwert oder Biegenhänder oder ist vielleicht eine andere Waffe, Stangenwaffe eher was für mich oder ein Bogen oder was halt auch immer. Und sich damit vielleicht mal ein bisschen auseinanderzusetzen, bevor man die ersten Gehversuche auf der Con macht. Es sei denn, du machst es im Spiel und sagst, hier, ich bin der Tugor und ich hätte gerne, ne, ich würde gerne großer Kämpfer werden. Was muss ich machen? Und dann suchst du dir im Spiel jemanden, der dir Kämpfen beibringt.
Ja.
Also man muss nicht ausgebildet da irgendwo hin. Es ist die Frage, was ist dein Konzept? Denkst du, ja, nee, ich bin hier Landstreicher und Landstreicher hat auch schon mal so sein Messer oder seine Keule dabei, um sich halt auf der Straße zu wehren. Dann hast du halt was dabei.
Okay.
Ne? Oder denkst du so, ach nö, ich trödel so in den Alltag ran, ich habe höchstens ein Apfelschälmesser dabei, das ist meine einzige Waffe. Oder du bist magiebegabt und kannst dem sonst sagen, dann hau ich einen Feuerball um die Ohren, warte mal ab. Akademie, Schmiede, keine Ahnung was, fasst mich an die Füße, ich konnte das irgendwann. Warum auch immer erstmal du das ausprobieren willst, dann machst du halt ein bisschen Magie und guckst mal, was da passiert. Das muss natürlich sich im Rahmen halten, dass du natürlich gleich mit so den Gandalf raushängen lässt. Ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlicher, als wenn du sagst, was für ein, zwei Zaubersprüche würden dann vielleicht am Anfang Sinn machen, wenn ich Lust habe, das auszuprobieren. Was natürlich, wovon ich abraten würde, wäre die komplette eierlegende Wollmilchsau.
Ja.
Also ich trage schwere Rüstung und zauber noch wie ein Weltmeister. Und dann bin ich auch noch flink wie ein Wiesel und dann verkaufe ich noch meine Seife.
Genau, das ist so ein bisschen die Frage im Kern, die sich mir gestellt hat. Also man sollte sich nicht zu viel gleichzeitig auf die Fahnen schreiben, denke ich mal. Ne? Und so
also wirklich zu viel. Also irgendwie hat, glaube ich, jeder ein natürliches Empfinden von, was passt denn gut zusammen? Ihr habt alle Fantasy-Literatur wahrscheinlich gelesen oder Fantasy-Filme geguckt und habt da schon so eine Idee. Und wir leben so ein bisschen natürlich auch von Klischees und Stereotypen. Ne? Und zu sagen, klar, ich kann multiple interessiert sein. Wie gesagt, warum nicht auf der einen Seite die Laute, auf der anderen Seite die Axt? Das wird sich nicht ausschließen. Und da mal zu gucken oder zu sagen, ich verkaufe auch noch Sachen. Ich habe hier meine Parfumsammlung, meine Lavendelsammlung oder was auch immer man da so verkaufen mag oder auf was man Bock hat, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, ist ja auch ein sympathischer Aufhänger. Ich biete Fußmassagen an oder sonst irgendwas. Und dann so.
Was du mit den Waffen sagst, ich fühle das sehr. Tatsächlich möchte ich an dieser Stelle mal den Hinweis geben, ein Knüppel macht nichts verkehrt. Ein Knüppel kann jeder tragen. Und mit dem Knüppel kannst du dich auch echt gut wehren. Und niemand stellt die Frage, warum hast du einen Knüppel dabei? Ja. Weil im Zweifelsfall ist das ein abgebrochenes Stuhlbein, was du einfach dabei hast, um dir deinen Tag zu erwehren. Genau.
Ja. Die Hausordnung in Form eines 1,5 Meter langen Astes.
Ja, oder ich meine, weiß nicht, wenn man sich jetzt auch mal so historische Langbogenschützen anschaut, die hat ist ja nicht irgendwie, wie es oft im Film dargestellt wird, so, ja, die haben die ganze Zeit aufgespannt, sondern im Regelfall haben sie halt einen langen Stock dabei, ziehen die Sehne auf und wenn sie die, naja, nicht aufgezogen haben, haben sie halt einen langen, schweren Stock und mit einem langen, schweren Stock kann man Leuten auch auf den Kopf hauen. So ist es halt auch. Ja.
Genau, und das auszutesten, kann man ja auch auf dem Con mal sagen, ach, am ersten Tag probiere ich mal das, am zweiten Tag probiere ich mal das, je nachdem, wie lange der Con geht. Am Wochenend-Con ist ja meistens nicht ganz so viel Platz. Aber auch mal zu gucken, dann kriegst du vielleicht eine Inspiration und denkst, ach, guck mal, das geht auch, ist ja super. Und dann machst du dir fürs nächste Mal Gedanken und probierst was anderes. Ich finde die ersten 4, 5 Cons eh totale legitime Findungsphase. Und selbst wenn es bis zum 10. Con dauert, so herrje, ne, dann änderst du das nochmal. Okay. So, ich habe mir irgendwann mal die Haare gefärbt. Wie erklärst du denn eine Haarfärbung? Willst du nicht Perücke tragen? Ach nee, keine Ahnung, wurde verflucht. Keine Ahnung was. Schwupps war ich im Blondie, weil ich mal über blonde Leute was gelässert habe. Was auch immer. So ist es halt so. Und eine Erklärung gibt es halt immer irgendwie. Immer nur reinfühlen, würde ich sagen, was macht Spaß und Björn, wenn du Sachen austesten willst und erstmal eine Idee hat, fang erstmal mit 1, 2 Sachen an und guck mal, also die brauchen ja auch so ein bisschen Pflege und Zuwendung, um zu schauen, ne, bin ich jetzt so der Kämpfer, macht dieser Adrenalinrausch mir Spaß, was ich mir bei dir echt gut vorstellen kann, dass das schon irgendwie cool ist. Aber wenn du natürlich auf dem Ambiente-Con bist, wo erstmal generell nicht gehauen wird, dann kannst du den Fokus halt auch auflegen auf ich bin Geschichtenerzähler, ich verkaufe hier wirklich irgendeine Süßigkeit oder kleine Snacks oder was halt auch immer oder wirklich die Seife oder das Parfum, ein Parfumier nach dem Motto, meine Dame, dieser Geruch wird euch aus, ne, keine Ahnung was.
Ja.
Und nächstes Mal ist es vielleicht ein Con, wo draufsteht, ja, hier wird mehr gehauen. Und dann guckst du mal, sagst, okay, ich bin immer noch der gleiche Typ, kann immer noch die gleichen Sachen, aber jetzt gucke ich mal, wie komme ich denn mit dem Schwert oder mit dem Knüppel zurecht. Oder der Axt, die hast du natürlich nur zum Holzhacken dabei, aber auch, wenn dir jemand dumpf kommt, dann haust du dem ins Bein.
Ja, okay. Das, ja, das ist bei mir so Standard. Wenn mich einer nervt, dann haue ich den mit der Axt, ja.
Weil?
Genau. Ich habe einen Beil. Weil ich es kann, genau. So.
Ja. Er war einst ein Abenteurer, naja.
Genau. Und ich glaube, so manchmal kommen so Hintergrundimpulse oder zu sagen, ah, das könnte ich mir vorstellen für einen Hintergrund und dann das ein bisschen tiefer ausarbeiten und noch vielleicht eine Idee dazu und auch zu merken, ja, muss jetzt nicht der Oberkrasse sein und nicht das super mysteriöse irgendwas Zwielichtwesen, um eine interessante Hintergrundgeschichte zu haben oder zu sagen, was könnte so mein Aufhänger sein, was könnte mein treibender Faktor sein, was motiviert mich in die Welt rauszuziehen, laufe ich irgendwo vorweg oder will ich irgendwo hin? Ne, wenn Nico sagt, ich will der reichste Händler der Welt werden, geil, dann auf. Oder was halt auch immer.
Gibt es, wo wir bei reichster Händler wären, da war ich irgendwie gleich gedanklich bei einem anderen Thema, gibt es Diebe?
Ja.
Ja.
Wir machen auch einen Unterschied auch in der Formulierung. Dieses Klauen ist manchmal so ein bisschen, von wegen, ja, ich hab das gediebt, ist auf jeden Fall, das Wort Dieben ist so labbehaftet. Wenn du aus dem Zelt rennst und sagst, mir wurde mal ein Portemonnaie geklaut, dann kommen da andere Assoziationen wahrscheinlich zustande. Ne? Oder zu sagen, du trennst, ja, natürlich gibt es Diebe. Da gibt es verschiedene Systeme. Bei manchen ist das, du kannst, was du kannst, wenn du dem Wirt die Tavernenkasse unter dem Hintern wegklaust oder dem reichen Schnösel seinen Beutel abschneidest. Dann ist das so, es gab auch schon mal Systeme mit Wäscheklammern, dieses, wenn du es schaffst, jemanden eine Wäscheklammer an den Beutel zu tackern, dann geht man hinterher zur SL und sagt, guck mal hier, da die rote Klammer, das ist meins. Und dann kommt die SL und sagt, übrigens, gib mir mal deinen Beutel, der ist jetzt weg. Und er weiß dann aber auch nicht, wer es gewesen ist, weil deine Fingerfertigkeit, je nach System, weil manche Systeme unterstützen das schon, dass derjenige das nicht mitbekommt. Ich bin ein großer Fan von, hey, wenn du es kannst, dann mach es. Ne? Wenn da jemand auf seine Sachen nicht aufpasst, dann mach es. Allerdings natürlich, wenn du dabei erwischt wirst, ja, dann viel Spaß.
Kopf ab.
Ja, ich glaube, Tom hatte diese Regelung mit aufs Maul, glaube ich, schon mal erklärt, ja.
Tom, kannst du es nochmal erklären mit aufs Maul?
Ja, erklär es nochmal für mich.
Aufs Maul, es gibt den Aufs Maul-Kodex. An dieser Stelle einen Gruß. Die Aufs Maul-Regel ist super simpel. Du stehst jemandem gegenüber, sagst aufs Maul und er antwortet aufs Maul. Dann weißt du, alles klar, jetzt geht in Fight. Dann gibt es sehr, sehr spezielle Regeln, wie das abläuft, die bitte nachzulesen im Aufs Maul-Kodex. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn du dir in Schlachtreihe gegenüberstehst und mit der Waffe dir an den Helm tippst, mehrmals und einen Blickkontakt zu einem Gegenüber hast, der oder die dann exakt dasselbe tut, also sprich mit dem mit der Waffe sich an den Kopf mehrmals zur Bestätigung auch die Waffe hebt, dann ist das als Bestätigung, jetzt läuft der aufs Maul-Kodex und dann gibt's Infight. So.
Also kontrolliertes Gerangel, meinst du damit?
Okay.
Ja.
Ne? Also Geraufe, man guckt natürlich, dass man sich nicht ernsthaft wehtut.
Ja, genau. Mhm. Man ist halt zum Spaß da und nicht, um sich wirklich zu verletzen. So, ne? Ja.
Genau, aber dass du weißt, es kann jetzt ein bisschen körperlich werden.
Ja, natürlich drauf. Da kann natürlich auch mal ein Unfall passieren. Ja.
Aber wenn du dann niedergerungen wirst, dann guckt man, dass man das halt schon so ein bisschen kräftemäßig irgendwie hinkriegt. Mhm. Aber halt auch noch irgendwie eine coole Show liefert.
Ja.
Zu sagen, wer würde in diesem Zweikampf jetzt gewinnen? Ich stelle mir da so einen großen Rorik vor, das ist ein In-Time-Figur, ein bisschen der mit uns in der Gruppe spielt, so ein 2-Meter-Typ, ne? Der mich dann wahrscheinlich so unangespitzt im Boden stampfen würde, wenn ich dann sagen würde, aufs Maul. Das wird wahrscheinlich nur jemand machen, der wahnsinnig ist. Aber hey, wenn es Spaß macht, mal ein bisschen zu raufen, dann lasse ich mich halt auch im Boden planieren. Das passt. Genau. Angemerkt sei dazu, dass trotzdem, obwohl es diese Regel gibt, nicht unbedingt jeder sie kennt.
Richtig.
Das heißt, wenn der andere auch mit aufs Maul reagiert, aber danach nichts macht, wäre ich immer lieber einen Tuck vorsichtiger, als wenn ich sage, er hat auch aufs Maul gesagt, der wollte mich einfach nur kopieren und auf einmal wird er umgetackelt und weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Das siehst du aber hoffentlich an der Körpersprache und halt auch so in der ganzen Interaktion. Ja.
Es muss aber auf der Veranstaltung vorher bekannt sein. Also das ist jetzt nichts, was du einfach mal aus dem Kalten heraus auf irgendeine Veranstaltung ziehen kannst, sondern das muss vorher bekannt sein. Dafür gibt es Design-Dokumente, dafür gibt es Con-Einladungen, Regel-Handouts, jede Orga macht das ja anders und da steht sowas drin.
Also man geht jetzt zum Beispiel nicht in die Taverne und sucht sich irgendeinen, der einem nicht passt und sagt aufs Maul oder was?
Wenn du das, wenn das quasi besprochen ist, dass es das gibt, dann tust du das nicht. Außer du möchtest. Dann meistens aber, das siehst du dann, da gibt es dann so auf den Tavernen irgendwie die klassischen, so einen gelatexten, also als aus Vollschaumstoff, einen Bierkrug, Kerzenleuchter, Hocker, diverses anderes, Nudelhölzer, Fische, was auch immer, was auf was du Bock hast. Und dann gibt es eine zünftige Kneipenschlägerei.
Ach genau. Was, das ist ja witzig.
So eine Asterix- und Obelix-Szene so ein bisschen.
Ja, das hört sich gut an.
Auf jeden Fall. Und ansonsten geben wir dir auch gerne Tipps, wie zum Beispiel einfach zu den Ultyrianern gehen und zu sagen, irgendwelchen Inzest mit Ziegen irgendwie anzuregen. dann kriegst du wahrscheinlich auch den Popo versohlt.
Okay.
Also es gibt so bestimmte Trigger, oder du stehst an der Taverne auf und nur weil dich jemand angerempelt hat, wenn du nach Ärger suchst und sagst, du steckst doch wie ein Ork oder keine Ahnung was, und dann merkt der andere schon, du bist vielleicht bis auf Krawall aus. Und wenn der Bock hat, damit mitzuspielen, dann wird er dich entweder, also entweder mitzumachen, wird er drauf eingehen oder dich mit dem Kopfschütteln links liegen lassen und sagen, ja, guter Mann,
du bist es nicht.
Geh mal weg. Okay. So, das sind Erfahrungswerte, wo man einfach mal gucken kann, wie reagiert denn so eine Taverne, wenn man auf einmal aufsteht, sich auf den Stuhl stellt und sagt, eure Mütter sind alle, keine Ahnung was, und dann unflätige Dinge sagt.
Das würde ich niemand tun. Bei Verstand.
Ich werde in einem halben Jahr berichten, wie das ausging.
Das ist ein Hinweis an unsere Hörenden. In einem halben Jahr werden wir eine Folge scheinbar haben, wo wir das besprechen.
Also ich würde es gerne nochmal, wenn ihr beide eure ersten Erfahrungen hattet, vielleicht nochmal das Resümee ziehen dadurch, daraus. Mhm. Was jetzt so, was eure Ideen und Tipps und Fragen angeht.
Ja, sehr gerne.
Was man dann, was ihr aus eurer Sicht auch vielleicht AnfängerInnen noch mitgeben wollen würdet, zu sagen, wir waren jetzt da und so sieht das aus oder so.
Eine Frage habe ich noch zum Thema Bogenschießen. Und zwar, ich bin jetzt, oder ich war früher aktiv beim Bogenschießen dabei, bin jetzt gerade wieder dabei, nach jahrelanger Pause wieder ins Training zu gehen. Hat tatsächlich auch ein bisschen mit dem Lab zu tun, zwar nicht primär, aber auch. Wie ist das denn als NSC? Also ist man mehr als Spielercharakter bei den Bogenschützen oder ist man halt auch, weiß ich nicht, als NSC gemeiner Infanterist?
Also ich kann dir natürlich sagen, NSCs in Schlachtreihen, die Bogenschützen darstellen, sind immer das Problem dieser ganzen Vollplatten.
Okay.
Ja, wir hassen sie
alle. Du bist wie ein Langwaffenkämpfer. Hm. War Langwaffenkämpfer und Bogenschützen zusammen und dann auch eine ordentlich stehende Schildreihe bei den NSCs. Mhm. Und die Spieler sehen meistens sehr alt aus, weil die NSCs durch die NSC-Koordination eigentlich immer koordiniert kämpfen und du bist dann meistens als Bogenschütze nicht allein, sondern das sind noch andere nette Bogenschützinnen, die dann mit dir sagen, hey, schau mal davon, diese Vollplatte, der sieht so gut aus. Lass uns doch gleichzeitig mit 5 Pfeilen spicken. Und dann denkt sich der Plattenträger, okay, danke, das war's. Ich lege mich jetzt hin.
Well, thank you. ja, weil tatsächlich, also ich meine, wenn das tatsächlich dazu mit Formation ist und so weiter, was gibt es denn als Bogenschütze so zu beachten? Ich meine, ich glaube, das Thema mit der Pfundbegrenzung auf dem Boden hatten wir kurz angesprochen bei dem Treffen damals. Ich bin mir nicht ganz sicher, was waren es, 30 Pfund Maximum?
Maximal, ja.
Okay.
Es wird eher die wenigsten, die meisten Bögen, die du heute fürs Lab kriegst, haben immer drunter 25, so 25 oder was? So.
Ja.
20, genau. 25.
Musst du gucken, ob es ein Kurzbogen ist oder ein Langbogen.
Wie ist das jetzt gemeint mit Pfund? So viel darf die Rüstung wiegen oder was? Oder so viel darf der Bogen wiegen? Oder?
Nee, so viel ist die Zugkraft, das Gewicht, was du durch den Zug auf deinen Fingern lasten hast.
Du darfst ja nicht vergessen, dass du trotzdem mit einem Pfeil schießt, auch wenn vorne so ein Bubbel dran ist. Ja. Und heute auch natürlich, wie gesagt, die selber gebastelten Bögen bestanden dann aus so einer Holzplatte, nochmal Leder und keine Ahnung was. Und die modernen sind vorne mit so einer Tröte ausgestattet, die dann den Aufprall so ein bisschen mehr verteilen. Ja. Und darf man nicht vergessen, dass du dann mit einem gewissen Effekt einfach diesen Pfeil auf eine Person schießt.
Ja, ja.
Und wenn das Ding halt irgendwo mal durchbohrt.
Der Holzstock soll sich von der Masse her nicht weiter durch die Stoffpanzerung schieben.
Du möchtest nicht, dass der real deine Rüstung perforiert und du nachher irgendwo einen Pfeil stecken hast. Das halt natürlich gilt auch da wie bei allen anderen Kämpfen. Ich versuche möglichst nicht auf den Kopf zu zielen. Sondern irgendwo in die Körpermitte. So ein gut platzierter Bauchklatscher ist immer willkommen bei Bogenschießen. Und eher mal lieber unter die Gürtellinie, da sind Treffer diesmal erlaubt, zu sagen, ich treffe ihn am Oberschenkel oder selbe, ich riskiere einen Streifschuss an die Beine, als das rechte Auge, weil so selbst den Pfeil ins Gesicht zu bekommen aus der richtigen Entfernung oder wenn jemand dann, du musst ja nicht jedes Mal hart ausziehen. Weißt du, wenn so ein Rorik in Anführungsstrichen mit 2 Meter Größe so einen Bogen auch noch auszieht bis zum Anschlag, ist das was anderes, als wenn ich mit 1,66 und nicht so lange Armweite so ein Ding irgendwie spanne. Je nachdem, wie weit ich kommen möchte. Und wenn ich halt auf jemanden ziele, der 30 Meter weg ist, aber sich nach 5 Metern jemand dazwischen schmeißt und das Ding an den Kopf kriegt, das hörst du scheppern. Und ja, das möchte natürlich auch keiner. Deshalb echt vorsichtig einsetzen, sich erstmal rantasten und vorher vielleicht auch mal ein paar Zielübungen auf so eine Strohscheibe machen, nicht auf zu harte Sachen, dass die Köpfe nicht zu sehr belastet werden. Oder auch Freunden, denen man vertraut, auf bewegliche Ziele. Oder sich auch mal selber mit dem Bogen, wenn man sich jetzt zum Beispiel einen kauft, sich selber auch mal beschießen lassen, um das zu spüren, genau, wenn das Ding irgendwie mal voll in die Klöten geht oder irgendwohin.
Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, um da Empathie aufzubauen.
Da gibt es vielleicht ein bisschen Respekt vor dem ganzen Ding. Ja.
Wie sind da so die Erfahrungswerte, also gerade auch mit Verletzungen durch Pfeile? Also ist es im Vergleich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, im Vergleich zum Nahkampf eben, ist es ausgewogen oder eher selten?
Heute besser. Mhm. Heute gibt es einen Standard für Pfeile. Mhm. Und an den halten sich eigentlich so ziemlich alle. Früher war das anders. Da gab es Augentreffer. Also ich kenne auch persönlich Menschen, die dann Teil ihres Augenlichts verloren haben. Halt wirklich gesagt haben, okay, das war's, das Hobby ist nicht mehr meins. Ja. Das ist heute nicht mehr so. Mhm. Also das ist halt, wir reden von irgendwie Mitte der 90er, wo du einen Holzschaft hattest, ein Lederstück oder eine Münze noch davor geklebt ist, drumherum den Schaumstoff, und der wurde dann irgendwie mit irgendwas festgemacht.
Leder und viel Pattex und solche Geschichten.
Genau, und das war die Sicherheit so ungefähr.
Ja, sehr unsafe, ja.
Das hat man sich aus dem Reenactment abgeschaut. Da nimmt man quasi den normalen Pfeil und wickelt den noch mit Leder und Ledersäckchen und so weiter, und dann schießt man die, damit du quasi einen blauen Fleck davon bekommst, aber der nicht eindringt.
Okay. Mhm.
So, und aber selbst dort ist es ja so, dass du irgendwie Helm auf bei der Schlacht und Helm auf bei der Arbeit. Das ist ja immer ganz wichtig. Also wenn du in eine Schlacht gehst, solltest du einen Helm haben, außer du bist dir bewusst, okay, ich gehe dieses Risiko ein, einen Pfeil ins Gesicht oder auch in die Augen zu bekommen. Und heute kannst du die Pfeile sind eigentlich groß genug, dass sie nicht mehr in das Auge eindringen können und auch das Drumherum eigentlich immer treffen und nicht den Augapfel
selbst. Also unglückliche Unfälle gibt es natürlich immer. Ja. Gerade wenn sich Leute versuchen wegzuducken oder wegzurollen und jemand aber gerade zum Beispiel schlägt auf die Körpermitte und jemand duckt sich aber in dem Moment und trifft ihn voll ins Gesicht. Es gibt natürlich immer unglückliche Momente.
Ja, shit happens. Aber also ich finde das schon mal sehr beruhigend, mit den Pfeilen das zu hören, so dass sich das weiterentwickelt hat und dass man da jetzt zumindest nicht mehr das Risiko eingeht, zu erblinden. So, das wäre mir dann, glaube ich, ein bisschen doch zu viel Risiko. Vor allem, wenn ich mir dann so eine richtige Schlachtenreihe vorstelle und da hagelt es so ein Pfeilschauer. So.
Ja, erstens das und auch, ich weiß nicht, wenn ich mir vorstelle, ich bin Bogenschütze, würde ich mich auch nicht wohl dabei fühlen, dass es noch, also wenn es so wäre wie früher, ne, dass es halt so ein bisschen Glücksspiel auch ist und die Sicherheitsvorkehrungen nicht so gut sind, dann hat man ja tatsächlich dann auch eher Skrupel zu sagen, fühle ich mich wohl mit der Rolle und ich schieße ja jetzt einfach auch auf Menschen, weil das ist ja de facto so. Aber wenn das jetzt inzwischen auch so ist, dass die Pfeile halt dahingehend einfach sicher sind und es da einen Standard gibt, dann ist es halt auch schon mal beruhigend.
Ja. Ja, und es hängt immer davon ab, wer an dem anderen Ende des Bogens steht.
Ja.
Und dann lieber einen unsicheren Schuss nicht setzen.
Ja.
Das ist es nicht wert. Ja. Oder wäre es mir nicht, also ich habe auch lange Zeit Bogen geschossen im Lab und das wäre es mir nicht wert.
Ja, absolut.
Jemanden zu verletzen, nur damit ich ihn treffe.
Ich meine, das, weiß nicht, da sollen ja eigentlich alle eine gute Zeit haben. Mhm. Und wenn man, da so ein Fokus drauf liegt und jetzt erstmal, okay, können wir das für alle Spieler dann gewährleisten, dass die unversehrt da rausgehen, ist halt dann eigentlich am eigentlichen Gedanken vorbei, ne?
Genau. Wir versuchen das Hobby sicher zu machen oder sicher zu haben. Ne? Wir wollen das ja auch noch weiterführen und nicht nach drei Cons kaputt sein. Und wir wollen miteinander viel Spaß haben, weil ich spiele ja nicht alleine, ich spiele ja mit anderen. Und damit der Spaß erhalten bleibt, selbst in Konfliktsituationen, dass man weiß, wenn dieses Spiel vorbei ist, können wir wieder Freunde sein. Das im Hinterkopf zu behalten, ist, glaube ich, ganz wertvoll. Na, also du hast die Rolle, du hast nicht die Spielerin.
Genau.
Wenn wir noch kurz weiter, noch eine kleine Frage. Gibt es auch sowas wie hybride Rollen, wie jetzt, also ich da habe jetzt tatsächlich an so Geschichten gedacht wie, weiß nicht, Arkanen, Bogenschützen. Also ich weiß nicht, der jetzt irgendwie, gibt es hier in manchen Universen, ist das auch ein Ding oder ist es eher so ein, wir haben da lieber eine strikte Trennung, es gibt jetzt Magier und es gibt Bogenschützen oder verschmilzt da auch öfter mal was?
Ehrliche Antwort, es ist nicht darstellbar.
Ja.
Also das ist das eine.
Mhm.
Was es gibt, wenn man es in die Darstellung gehen will, ist, das hatten wir auf ein paar Cons schon erlebt oder gemacht. Du machst ein Slow-Mo, also sprich, der Kampf geht in Slow Motion tatsächlich, was unheimlich viel Spaß macht. Und da gibt es auch Bogenschützen. Das heißt, der Bogenschütz, die Bogenschützin stellt sich hin, zielt. Eine SL läuft zur Bogenschützin, schaut über die Schulter, schaut, wo der Pfeil hingeht, nimmt diesen Pfeil und trägt ihn quasi dahin. Und dann kann man dann sagen, hey, dieser Pfeil hat jetzt der, also wenn er entsprechend, weil er irgendwie eine eine Stoffflamme, also eine symbolisierte Stoffflamme drumherum hat, dass man sagt, ey, der brennt gerade, also dass es halt sichtbar ist, dass es nicht heißt, stell dir vor, dieser Pfeil ist brennend oder dieser Pfeil durchschlägt Rüstung, bla bla. Nein, sondern wirklich, das muss trotzdem immer noch, es muss, der Braten muss immer noch dem Opfer schmecken, so ungefähr. Oder wie auch immer. Falsche Zitate an dieser Stelle. Genau. Also wenn es gut dargestellt ist, und dann kann das funktionieren, das ist aber nicht der Standard. Also 99,5% gibt's das nicht.
Was ich schon gesehen habe, sind Magier mit so einer kleinen Handarmbrust.
Ja.
Oder halt, wenn man so auf Wurfgeschosse steht, Magier mit Gimmicks, das heißt so in der Robe versteckt, so eine Art Wurfvorrichtung für den Feuerball.
Ja, ich auch schon.
Das, ne, also man dampft, man glüht, man qualmt, macht komische Geräusche und alles irgendwie mit Hilfe von Technik, die gut versteckt in den weiten Roben für Special Effects sorgt, wie zum Beispiel halt auch die Ballwurfmaschine aus dem Unterarm. Wenn man schon mit Geschossen arbeitet oder mit magischen Geschossen, wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber also ich glaube, was ich schon vorhin sagte, wir leben so ein bisschen von Klischees und Stereotypen. Und sich erstmal in einer Richtung so ein bisschen zu verorten, ist generell nicht verkehrt. Man kann natürlich überlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel generell ein Bogenschütze bin, der auf einmal mit magischen Kräften gesegnet wurde, wie würde ich damit umgehen, wie würde ich die unterbringen? Ne? Also ist halt nicht, dass du so mit zwei Knarren in der Hand, piu, piu, you motherfucker, aus der einen kommen Pfeile, aus der anderen kommen magische Wurfgeschosse, so alles,
Ja. Nee, klar.
da würde ich halt auch eher low-key gehen.
Mir kommt noch so eine Frage in den Sinn. Gibt es sowas wie, ich sag mal, Attentäterrollen, die sich jetzt irgendwie verstecken, einem auflauern und hinterrücks angreifen und dann ist man direkt tot oder sowas? Muss man sowas befürchten und dann muss man sich eine neue Rolle ausdenken oder ist man da eher dann so ein bisschen auf den Schutz seiner Gruppe angewiesen oder gibt es da irgendwie ein Regelwerk, dass sowas eher nicht gemacht wird oder wie läuft das?
Du sprichst vom Meucheln. Meucheln ist das immer noch früher einer der schrecklichsten, die schrecklichsten Darstellungen, weil du quasi Charakterkonzepte beendest. Heute ist es ein durch die Opferregeln, also sprich du entscheidest selbst, was in deinem Charakter passiert und wie krass es deinem Charakter passiert. Gibt es immer noch Meuchler und die ist, wenn das ganz ehrlich, wenn du quasi sowas wie in der Terry Pratchett und die Assassinen-Gilde spielst, also wirklich einen wunderschönen Mord inszenierst und dann auch mal die Möglichkeit gibst, okay, entscheide selbst, ob das dich trifft und wie dich das trifft. Es kann ja auch wirklich sein, dass du sagst, okay, du hast jetzt irgendwie einen Nierenstich und einen Leberstich gesetzt und der überlebt das ganz, ganz knapp. Die Person, die du da quasi mit deiner Fähigkeit beglückt hast oder mit deinem Auftrag beglückt hast, dann wird die irgendeine Reaktion davon spielen. Und sei es nur, dass sie quasi davon dauerhaft quasi kurzatmig ist und das auch so spielt und so weiter. Je schöner diese Szene gespielt ist, desto besser ist es. Das Ableben eines Charakters ist heute nicht mehr garantiert. Okay. Früher war es das tatsächlich, heute ist es das nicht. Einfach, früher hat man bis 600 gezählt und ist dann quasi tot gewesen und dann, wenn man gemeuchelt wurde, also wenn man verletzt war, hat man bis 600 gezählt, dann ist der Charakter gestorben. Dann hat man damals, wenn man gemeuchelt wurde, nur bis 30 oder 60 gezählt, also sprich 30 Sekunden oder 60 Sekunden, dann war der Charakter tot und das gibt's heute einfach nicht mehr.
Und angenommen, ich werde jetzt gemeuchelt sozusagen, dann kann ich sagen, ja, ich habe das aber knapp überlebt.
Okay. Ja, zum Beispiel, es kann ja quasi sein, dass du fast ausblutest jetzt als Beispiel.
Du oder
dass
du röchelnd ins Lager, hältst du den Hals,
ja.
Okay, lässt dich mit Kunstblut übergießen. Oder
man hat einen super guten Heiler.
Genau. Und machst einfach, keine Ahnung was, und bereitest den Leuten, die sich um dich kümmern möchten, wunderschönes Spiel und bist dann erstmal für den nächsten Tag, kann
ich sehen.
Einfach vielleicht, um das darzustellen, dann denkst du dir, habe ich das jetzt gerade verdient? Habe ich in der Taverne doch zu laut geschrien? Deine Mutter ist ein dreckiger Oger und weißt vielleicht, woher der Wind weht, dass auf einmal dich jemand in der stillen Ecke den Knüppel über den Kopf gezogen hat. Ich habe doch nur seine Mami beleidigt. Wie konnte das denn passieren? Aber wenn du nachher denkst, da hat gerade einfach nur jemand seine Gewaltfantasie ausgelebt, weil er sonst ein armseliges Würstel ist, nein, fies gesagt natürlich. Aber wenn du denkst, nur weil ich jetzt gerade auf dem Dixi-Klo war und gerade frisch runtergekommen bin und dann springt mich jemand an und ich habe keine Ahnung, woher der Wind weht, dann kannst du einfach mal sagen, mir ist ja irgendjemand in den Rücken gesprungen, keine Ahnung was, und ist er abgehauen. Dann hat er dich vielleicht nur gestreift.
Oder gekratzt.
Kannst dir einen verwegenen Schmiss ins Gesicht machen und sagen, okay, das ist jetzt, muss jetzt genäht werden, und dann hast du eine heldenhafte Wunde im Gesicht. Okay. So.
Also das heißt im Grunde, der Permadeath von einem Spielercharakter ist tatsächlich jetzt eher selten. Also auch wenn das quasi von dem Spielenden selbst so entschieden wird.
Ja, das ist deine Entscheidung.
Ja, okay. Aber das ist tatsächlich, welche Spielmechanik auf der jeweiligen Veranstaltung läuft. Also die wenigsten wollen irgendwie noch permanente Helden spielen, sondern man kann durchaus auch mal dann Probleme bekommen. Und wenn es eine passende Szene gibt, wo man sagt, okay, ich möchte meinen Charakter dem ein Ende setzen und das passt einfach so super, dann
genau. Die Märtyrer tot sterben, denkst du, ich bin jetzt hier der Einzige, ich halte jetzt Welle um Welle um Welle. Es gibt diese Helden, das Heldenende, wenn du sagst, okay, ich werde hier nach drauf gehen, dann hältst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr aus, so ein bisschen Boromir-mäßig vielleicht, und dann stirbst du ganz heroisch, und das war auch gut so, weil du denkst, das ist das passende Ende für den Charakter. Es gibt auch Orgas, die sagen dann, unsere NSCs werden euch warnen, wenn ihr euch in eine Situation begebt, die jetzt potenziell tödlich für euren Charakter werden kann. Die werden solche Sachen sagen wie, wenn ihr hier jetzt noch weitergeht, wird das euer sicherer Tod sein. Und dann schmeißen sie so mit Keywords, wo du sagst, okay, ich darf mich jetzt entscheiden, wenn das nach hinten losgeht, könnte ich sterben, das nehme ich jetzt auch in Kauf. Also nicht ich, sondern mein Charakter. Oder ich könnte auch hier vollkommen als der Held rausgehen. Wenn wir die Aktion durchreißen und das schaffen, dann wäre es auch geil. Aber wenn du mit solche Spielangebote dann auch dich darauf einlässt, dann wird so ein bisschen darauf eigentlich gesagt, da lebend rauszukommen, eher so ein bisschen gefaked.
Ja. Ansonsten gibt es natürlich noch diesen Moment, wenn du wirklich diesen Last Man Standing hast, das nennt sich ja so direkt so, und diesen Heldenmoment und du hältst Welle um Welle allein und dann stirbst du, gibt's ja natürlich dieses, erzähl's meiner Mutter, dass ich sie liebe. die letzten 5 Minuten des Helden, wo er, jeder weiß, okay, das war's jetzt. Er will quasi nochmal, sag meiner Partnerin, dass ich sie liebe. Oder Mutter und nach Mutter schreien oder irgendwas. Was auch immer, dann das gibt es und das wird auch gespielt und das ist auch ziemlich realistisch, liegt aber tatsächlich an den Teilnehmenden selbst.
Ja. Ich bin immer dafür, Sachen zu nehmen, die Spielfreude irgendwie generieren. Kein Charakter muss für die Ewigkeit gestaltet werden. Wir haben ja schon eine Folge gemacht über das Charakterende. Es gibt verschiedene Arten, das zu machen, aber ich glaube, gerade wenn man anfängt, möchte man da vielleicht noch nicht dran denken oder doof sterben, dass du denkst, ist ja jetzt, ne, bin ich jetzt Zielscheibe von irgend so jemandem gewesen, der auch ein Assassine sollte eigentlich einen Auftrag haben. Es müsste irgendwie immer meiner Meinung nach Sinn machen, warum man jetzt einen Auftrag hat, denjenigen umzumessern. Wenn jetzt halt ein sehr kontroverser alter Charakter auf dem Con ist, der schon, ne, keine Ahnung, was da für eine Historie hat, aber wo du weißt, oh mein Gott. Und das spielt damit und weiß halt auch, so, ich bin sehr kontrovers und ich bin aber sehr mächtig und ich zeige mich zumindest unantastbar. Da kann es auch schon mal sein, dass jemand wirklich einen Auftrag bekommt, den umzumessern. Und auch selbst dann ist es immer noch dem Spieler, der Spielerin überlassen zu sagen, nehme ich das jetzt an? Ne, macht das jetzt Sinn oder lehne ich mich jetzt wirklich weit aus dem Fenster und spiele damit, dass ich eventuell auch in diesen Konfrontationen rein will? Will ich Angst und Schrecken verbreiten? Will ich auch bei meinen MitspielerInnen so ein bisschen den Thrill verbreiten? Das kann zweischneidiges Schwert sein, kann aber auch wunderschön sein. Und da gilt es immer nur einfach, glaube ich, auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln. Aber für den Anfang glaube ich nicht. Ich glaube, für euch wäre es wirklich einfach wichtig, erstmal überhaupt rein da anfangen, gucken und hinterher mit den Leuten, die mit euch dabei sind, drüber reden, Fragen stellen. Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt ganz viele Sachen, die AltlaperInnen einfach schon so als selbstverständlich ansehen, dass wir das vergessen, dass es solche Fragen gibt. Deshalb ist jede Frage legitim. Haut die vorher, hinterher, mitten im Spiel auch gerne raus, bevor diese Unsicherheit, die sich eventuell breit macht, einem das Spiel vermasselt.
Dafür gibt es ja auch Mechanismen.
Genau, und auch sich rauszuziehen, wenn du sagst, oh, das ist gerade so overwhelming, das ist gerade so krass, ich brauche mal eine Stunde, ich würde gerne ins Zelt gehen, einmal Augen zumachen, mir einen kalten Lappen ins Gesicht pressen und sei es, dass ich Nickerchen brauche, ist das auch völlig in Ordnung. Man muss nicht 24/7 irgendwie erreichbar sein. Und dafür gibt es Zeichen, dafür gibt es Absprachen. Sei es, dass du dich ins Auto setzt und zu McDonald's fährst und sagst, ich komme in 2 Stunden wieder. Auch alles vollkommen okay.
Ja, man ist ja im Grunde einfach auch da, damit es soll einem einfach Spaß machen.
Natürlich. Das ist, dafür machen wir es. Wir spielen. Und Spielen hat ja den Selbstzweck. Auch unter anderem, weil es Spaß macht. Ja. Das ist ja das Gute, dass wir erwachsen sind und trotzdem weiterspielen, weil Spielen einfach gesund ist.
Ja.
Gut.
Ja. Ich könnte, glaube ich, noch 3 Stunden so weiterreden. Ihr hört, also alle Mithörenden hören, dass das ein ausschweifendes Thema sein kann. Und wahrscheinlich noch lange nicht am Ende. Aber ich hoffe, wir konnten euch erstmal so einen Einblick geben, beziehungsweise unsere Gäste vor allen Dingen konnten euch einen Einblick geben, dass diese Fragen, die man am Anfang hat, komplett normal sind, dass vielleicht auch noch nicht alle beantwortet wurden, was auch okay ist. Aber scheut euch nicht, dieses Hobby zu starten und einfach euch reinzuschmeißen und euch an Leute zu wenden, zu sagen, ich habe da mal eine Frage. Ich glaube, jede Laperin hat Bock drauf, euch dieses wunderschöne Hobby näher zu bringen.
Genau.
Ja, auf jeden Fall vielen Dank für die Erklärung und
eure Einladung.
Für eure Einladung, ja.
Danke, dass ihr hier wart.
Und ich glaube, ich könnte auch noch ganz viele weitere Fragen stellen, die einem jetzt so im Laufe des Gesprächs noch eingefallen sind. Aber erstmal vielen Dank an dieser Stelle für die bis jetzt aufgenommenen Infos. Ich werde das wahrscheinlich auch noch alles gar nicht so schnell verarbeiten können, aber man kommt so langsam rein.
Ja.
Genau. Oder wir machen noch, ich hab Bock auf eine zweite Folge. Tom, lass uns doch einfach eine zweite Folge später irgendwann machen.
Ja, wir können das ja so im Gedächtnis behalten, wie wir es gerade oder vorhin gesagt haben. Wir haben jetzt das Vorher und dann haben wir noch das Nachher nach dem ersten Con.
Ja, oder kurz vorher. Nico, wann ist dein erster Con geplant?
Tom, korrigiere mich, ich meine im August nächsten Jahres, ja. Oder?
Okay. Ja. Bei uns ist das, wann ist das? Im Juli? Auch, aber
Ja.
ich glaube 14, ja genau, ich glaube Mitte Juli. Eventuell, ich hoffe, dass wir vielleicht doch vorher nochmal auf so eine 0815 irgendwas nette Abenteurer-Con kommen können.
Im Mai gibt es da was vielleicht.
Aber dann sind wir ja ungefähr zur gleichen Zeit irgendwie, seid ihr zumindest da verbandelt und wir könnten da hinterher nochmal schauen. Oder kurz vorher nochmal schauen, ob sich bis dahin schon viel geklärt hat.
Ja, finde ich eine gute Idee.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Zeit und hoffe, wir sehen uns dann demnächst oder nächstes Jahr auf der Con.
Jo, danke für die Einladung und die Ausführungen. Wir können ja dann bei gegebener Zeit noch 3 Stunden quatschen.
Genau. Alles klar.
Alles klar, dann.
Dann bis dann.
Schönen Abend euch.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.